Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Kid Monday. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Saskia. Kannst du dich einmal bitte selber vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Saskia Riemer. Ich bin 36 Jahre alt, wohne mit meinen zwei Kindern in Mainz und habe hier eine Praxis für Physiotherapie, Massage und Pädagogik und auch Beratungen. Und wir sind auf den Schwerpunkt Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft spezialisiert.
Sehr cool, vielen Dank. Dann erzähle ich mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar gibt es diese Instagram-Seite. Kannst du einmal kurz sagen, wie die genau heißt?
Gewaltfreie Geburtshilfe.
In einem Wort?
Ja, in einem Wort.
Okay, damit alle die auch nachschauen können. Die hatte ich mir angeschaut und bin dann drauf gekommen, dass es ganz wichtig für mich ist, eine Podcast-Folge aufzunehmen, wo das Thema gewaltenfreie Geburt thematisiert wird und wo auch erzählt wird, was das überhaupt bedeutet. Denn viele Frauen oder auch überhaupt viele Menschen in meinem Umfeld, die noch keine Kinder haben, die können sich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt ein Thema ist. Und deshalb wollte ich da unbedingt mit dir drüber sprechen. Genau, und habe ich dann einfach mal eingeladen an den Podcast. Normalerweise sprechen wir hier über Mental Health, also immer über ein Thema mit einem Bezug auf Mental Health. Vielleicht können wir das ja auch diesmal mit einfließen lassen.
Alles klar.
Super. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du für diese Seite verantwortlich bist?
Also es war so, dass ich unbedingt was unternehmen wollte, dass sich die Öffentlichkeit wieder mehr mit diesem Thema befasst, weil ich mich ja auch ehrenamtlich für psychische Erkrankungen rund um die Geburt engagiere und einsetze und auch beratend tätig bin. Und da kriege ich halt ziemlich oft schlimme Geschichten erzählt. Und das macht mich wütend und es macht mich traurig und ich finde, die Gesellschaft muss darüber eben Bescheid wissen. Das ist ein Thema, was uns alle angeht, was aber leider eher randständig ist, unverständlicherweise. Und das wollte ich ändern.
Das finde ich so cool.
Ach, danke. Und meine Schwägerin, die Shaila, die wollte direkt mit ins Boot und die ist eher so ein bisschen Social-Media-affiner als ich. Und die hat dann tatsächlich die Instagram-Seite ins Leben gerufen und hat da auch ganz, ganz viel sich engagiert in dem Social-Media-Bereich, sodass die Seite halt auch jetzt so groß geworden ist.
Richtig cooles Teamwork von euch beiden. I love this. Und kannst du vielleicht mal eine Geschichte erzählen, natürlich anonymisiert, was du schon erlebt hast?
Was ich persönlich erlebt habe oder was ich höre?
Naja, was du hörst, das ist für mich halt auch, dass du es erlebt hast. Also was für Geschichten es gibt, weil ich glaube, so gewaltenfreie Geburt ist erstmal so ein Riesenbegriff. Aber da sich jetzt konkret was vorstellen zu können, glaube ich, fällt den Leuten, die noch nicht selber schwanger waren oder sich damit auseinandergesetzt haben, wahrscheinlich sehr schwer.
Stimmt, ja. Also die Gewalt in der Geburtshilfe beginnt eigentlich auf jeden Fall schon in der Schwangerschaft, ne? Ich höre ganz oft von Frauen, die zu uns in die Praxis kommen, zur Behandlung, dass der Frauenarzt eine Kooperation in der Vorsorge mit einer Hebamme verweigert. Das ist absoluter Quatsch. Und dann werden dann immer so Ausreden ins Spiel gebracht, wie ich kann das dann sonst nicht abrechnen, was auch absoluter Quatsch ist, ne? Der Frau wird in der Schwangerschaft schon sehr, sehr viel Angst gemacht. Das erleben wir immer wieder. Dadurch entstehen Unsicherheiten. Es gibt auch Frauen, die dadurch sagen, ich möchte aufgrund dessen keine Bindung zu meinem Baby aufnehmen, weil ich so Angst habe, es könnte irgendwas sein. Ich könnte es ja wieder verlieren, ne? Und das ist auf jeden Fall von dieser Pathologisierung der Schwangerschaft geschürt, ne? Dass auch schon die Freude in der Schwangerschaft verloren geht und die Ängste und die Sorgen so groß gemacht werden. Ja, also da beginnt schon so ein kleiner Teil von Gewalt in der Geburtshilfe, der aber einen riesen Einfluss auf die Frau hat, ne?
Ich wollte nur sagen, also auch fernab jetzt von meiner Geschichte, die ich hier gar nicht thematisieren will, aber ich hatte das tatsächlich auch erlebt, dass ein Frauenarzt mir gesagt hat, er macht keinen Bluttest. Obwohl ich ausdrücklich gefragt habe, ob wir bitte, bitte, bitte einen Bluttest reinmachen können, weil ich der Auffassung bin, dass mir das sehr helfen würde. Und Wenn du mir das jetzt erzählst, wenn ich mir vorstelle, dass man schwanger ist und vielleicht auch schon eine Fehlgeburt oder vielleicht was anderes hatte, wo man Baby verloren hat und dann, wie soll ich sagen, auf so eine Wand fast schon trifft, ich glaube, das macht mit den Leuten dann auch psychisch ganz viel, oder? Also auch für die ganze Schwangerschaft.
Ja, auf aller Fälle. Also was wir immer wieder sehen, dass die Intuition und das eigene Bauchgefühl in dem Fall, was so wichtig ist und was auch jede Frau hat, während sie schwanger ist und auch so hat, geht immer mehr ins Außen. Also es geht immer mehr flöten. Und der Fokus liegt darauf, welche Tests kann ich jetzt machen? Was sagt denn der Arzt? Was sieht man im Ultraschall? Ne? Und danach setzt dann so eine Art Entspannung ein und so eine Art Freude. Und das ist halt eben auch der falsche Weg. Ne? Wir halten es für ganz wichtig, dass Frauen auf ihren Körper hören, denn Frauen wissen es oft von alleine, wenn irgendwas nicht stimmt. Ne? Frauen spüren das. Und das ist eben eine Ansicht, die in der Medizin nicht ernst genommen wird, weil sie nicht beweisbar ist, ne? Weil sie nicht messbar ist. Und gerade im Hinblick auch auf Geburtsvorbereitung oder die Geburt selbst ist es wichtig, dass Frau weiterhin auf ihren Körper hört und intuitiv Bewegungen macht, intuitiv Positionen einnimmt, die ihr helfen, die Geburt voranzubringen. Und das alles verlieren Frauen. Das alles wird verloren.
Gibt's denn etwas, wie man als Frau, wenn man jetzt gerade den Podcast hört und vielleicht feststellt, dass man genau in dieser Situation ist, dass man diese innere Stimme irgendwie verdrängt hat und nicht mehr so gut hört, gibt's da denn was? Kannst du da einen Tipp geben, wie man vielleicht sich nochmal mit sich selber dann verabreden kann, sozusagen, um diese Stimme wieder etwas lauter wahrzunehmen?
Also was ich immer gerne empfehle, ist, es gibt ja so tolle Podcasts, ne? So wie deinen, so wie Friedvolle Mutterschaft oder Friedliche Geburt heißt es auch, glaube ich. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber es gibt ja unheimlich viel, was einem hilft. Es gibt auch viele tolle Seiten auf Instagram, die diesen Content bieten. Und es gibt auch Bücher. Es gibt auch Bücher, die man lesen kann. Was ich auch immer gerne sage, ist, kümmert euch um Austausch, um Kommunikation mit Gleichgesinnten. Vernetzt euch und trifft euch in Gruppen. Es gibt ja auch Gruppenangebote in jeder großen Stadt, ne? Es gibt auch Hebammen, die ganz tolle intuitive Geburtsvorbereitungskurse anbieten. Es gibt diese mentale Geburtsvorbereitung, von der ich auch ganz viel halte, ne? Es ist aber halt eben auch, finde ich, sehr, sehr schwierig in der Schwangerschaft, in dieser Zeit, erst mit diesem Prozess zu beginnen. Ich finde, das muss vorher starten. Und das ist eben was Gesellschaftliches, ne?
Das heißt eigentlich für eine Frau, die jetzt vielleicht einen Kinderwunsch hat, wäre es ja schon eine Option, dass sie sich dann davor mal schlau macht, was in ihrer Stadt geht und nicht geht und vielleicht auch mit welcher Hebamme sie arbeiten möchte. Denn ich habe auch mitbekommen, dass die meisten in großen Städten auch völlig überbucht sind. Und ich glaube, wenn man dann einen Arzt hat, der einem nicht so richtig helfen möchte, im Sinne von, ihm ist es zu anstrengend, da jetzt wirklich zu behandeln. Und dann keine Hebamme findet, mit der man irgendwie auf einer Wellenlänge ist, dann ist man ja eigentlich mehr oder weniger alleine gelassen, außer vielleicht der Partner, der ihn unterstützt, aber mit diesen ganzen Ängsten ja allein.
Absolut, absolut. So kann man es kurz und knapp auch gut zusammenfassen. Ne? Es gibt einen Hebammenmangel, dann gibt es diese mangelnde Kooperationsbereitschaft zwischen Gynäkologie und Hebammenwesen. Und all das wird immer gerne totgeschwiegen. Ne? Mit all dem befasst man sich als Frau oder auch als werdender Vater eben nicht vor der Schwangerschaft. Und das ist ein großer Fehler.
Das finde ich einen sehr guten Punkt. Also für alle, die zuhören, bitte, falls ihr Kinder plant, denkt davor darüber nach. Dürfen die sich auch bei dir melden?
Ja klar, selbstverständlich. Also für den Bereich Mainz beraten wir ja sowieso ehrenamtlich über Schatten und Licht, über den Verein, falls sie das so sagt. Falls da Ängste oder Unsicherheiten entstehen, auf jeden Fall. Ansonsten ist das für jede Frau natürlich immer so eine Recherchearbeit, ne? Oder auch für jeden Mann, ne? Es betrifft ja auch die Männer genauso. Ja, und da gilt es eben früh anzusetzen. Ne, früh sich Gedanken zu machen, was will ich überhaupt, wie stelle ich mir das vor, sich früh zu belesen und sich mit den richtigen Leuten auszutauschen.
Es gibt da so eine Geschichte, die habe ich von einer Dame auf Instagram gehört. Ich verlinke das Profil, also alle Profile, die wir jetzt angesprochen haben, sowieso dann in der Beschreibung, damit alle, die zuhören, nachschauen können. Die hat erzählt, dass es einen König gab, der das, ich sag's einfach, wie es ist, sehr geil fand, den Frauen zuzuschauen, wenn die Köpfe von den Babys quasi rausgepresst werden. Und weil man das am besten sehen kann, wenn die Frau auf dem Rücken liegt, wenn man der gegenüber sitzt, wurde dann quasi angefangen, Frauen dazu anzuhalten, auf dem Rücken liegend zu gebären. Und dann hat die weiter erzählt, dass das halt eine ziemlich schlechte Taktik ist, weil das Becken dann überhaupt nicht sich so öffnen kann, wie das der Fall wäre in anderen Positionen, zum Beispiel in der Hocke. Hast du davon auch schon mal was gehört?
Fall. Ne, das ist ja ein Riesenthema in diesem Gewalt in der Geburtshilfe, in diesem Diskurs, das Zwingen in Rückenlage, was ja absolut nicht geburtsförderlich ist, immer noch gemacht wird, einfach damit das Personal leichter an die Frau rankommt und sie leichter auch fixieren kann an den Beinen. Das ist leider so. Und in dem Zuge ist auch sehr, sehr traumatisierend dieser Christella-Handgriff. Das, was du beschreibst, dieses auf den Bauch drücken, rauspressen, sodass Frauen danach wirklich schwer traumatisiert auch uns anrufen. Das haben wir nicht nur einmal gehört, sondern mehrmals inzwischen. Und auch sagen, ich habe das Gefühl, ich habe mein Baby gar nicht geboren, das waren die anderen, denn mein Kind wurde einfach aus mir rausgepresst.
Ich finde das so schlimm, ich könnte da echt heulen, wenn wir darüber reden. Weil, also es ist einem halt überhaupt nicht klar, was da ablaufen kann, bevor man in der Lage ist, glaube ich, als junge Frau.
Ja, und das ist eben das Fatale, dass man sich vorher nicht damit beschäftigt, dass man wie so mit Scheuklappen hier rumläuft. Ne? Betrifft ja auf den größten Teil der Gesellschaft zu. Und das muss sich eben ändern. Dieses Bild von Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft und Wochenbett etc., das muss sich alles ändern. Das muss realistischer dargestellt werden und auch einfach schon früher in diesen Aufklärungsprozess mit einfließen, den schon Kinder und Jugendliche mitmachen. Wenn man das ändern würde, dann würden sich auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten die Einstellungen ändern und der Mut ändern, mal den Mund aufzumachen. Und die Bereitschaft würde sich ändern, je mehr Menschen sich auflehnen, je mehr Menschen aufgeklärt in diese Situation hineinkommen. Dann würde sich auch die Bereitschaft der Medizin, ne, der ganzen Medizinstrukturen ändern. Ne? Also das.
Gleich zwei Fragen sogar. Vielleicht die erste, und zwar, du hattest gerade vom Wochenbett angefangen auch zu erzählen. Und ich glaube, das ist was, das fällt so richtig hinten runter in Deutschland. Also vielleicht erklärst du mal kurz, was das bedeutet, quasi für die Leute, die noch nicht die Zeit hatten oder vielleicht noch nicht wussten, dass sie sich damit vielleicht auseinandersetzen sollten, bevor sie schwanger werden. Und dann vielleicht auch erklären, warum das so schlimm ist, wenn das nicht ernst genommen wird.
Also Wochenbett sind die ersten 6 bis 8 Wochen nach der Geburt. Ne? Und das Wochenbett heißt eben auch Wochenbett, weil es gut wäre, wenn die Frau, die geboren hat, erstmal sich ausruht, erstmal heilt, auch sich erholt von der Geburt. Das ist ja auch eine Riesenwunde, die die Plazenta hinterlässt im Uterus. Und wenn sie sich ausruht, wenn sie viel schläft, wenn sie einfach nur kuschelt, stillt und am besten, am allerallerbesten den Rest anderen Familienmitgliedern überlässt. Ja? Und das haben wir eben nicht mehr. Wir haben diese sekundäre Bemutterung in unserer Gesellschaft nicht mehr, weil wir sind alle sehr emanzipiert. Die Frauen gehen arbeiten, bis sie 67 sind, ne? Und den modernen Müttern von heute in unserem Land fehlt eben diese Bemutterung durch andere Frauen, ne? Diese Frauenkreise, die gibt es einfach nicht mehr. Diese Unterstützung Tag und Nacht mit dem Baby gibt es so nicht mehr. Und das ist eben total fatal. Und das ist auch der Grund, warum wir oft angerufen werden, warum es Anpassungsstörungen gibt bei jungen Müttern, warum es Depressionen gibt, warum es auch Angst- und Zwangsstörungen gibt.
Das ist die perfekte Überleitung zu meiner zweiten Frage. Und zwar, als Frau wird, zumindest nehme ich persönlich das so wahr, also ich habe das Gefühl, von mir wird erwartet, dass ich bitte frühzeitig Kinder bekomme, mir einen guten Partner dafür ausgewählt habe, nicht laut werde, wenn der eigentlich sich 0, überhaupt nicht um das Kind kümmert, weil es ist ja nicht seine Aufgabe, dann ich das ganze Kind sozusagen großziehe, mich um Schule kümmere, Kindergärten kümmere, um mich selber kümmere, um den Haushalt kümmere, plus Vollzeit arbeite, da bitte aber auch Karriere mache. Also es reicht nicht, wenn ich jetzt halbtags als Sekretärin irgendwo arbeite, sondern ich sollte schon mindestens eine Managementposition haben. Und dann sollte ich am besten auch noch so viel Geld verdienen, dass ich diesen kompletten Kosmos alleine finanzieren könnte. Aber falls mich irgendjemand fragt zu irgendeinem Thema, am besten den Mund halten. Weil ich bin ja eine Frau und soll mich ums Kind kümmern. Nehme das nur ich so wahr oder siehst du das auch als Problem, weil das natürlich dann auch Auswirkungen hat auf die Energie, die man lebt, ne? Yin und Yang gibt es da ja, weibliche und männliche Energie. Und dann vielleicht auch dieses Schwangerwerden an sich gar nicht so einfach ist oder Kinder kriegen an sich gar nicht so einfach ist. Plus dann noch die Gewalt, die da nicht nur körperlich, sondern eben auch mental ausgeübt wird.
Ja, absolut. Also das ist, in meinen Augen ist das so eine ganz subtile Gewalt an Frauen, so eine ganz subtile Frauenfeindlichkeit, wenn man eben von einer Frau genau diese Dinge erwartet. Das war jetzt natürlich sehr überspitzt dargestellt, aber es trifft auch oft zu, so wie du es dargestellt hast, ne? Ja, von uns wird erwartet, dass wir sehr, sehr gerne Kinder kriegen und von uns wird auch diese Care-Arbeit erwartet, die selbstverständlich unbezahlt ist und auch wahrscheinlich so bleibt, wenn sich nicht großartig was ändert, weil wir tun das ja alles aus Liebe, weil wir sind ja Frauen, wir sind fürsorglich, wir sind liebevoll, wir sind herzlich und wir lieben ja unsere Kinder und machen das alles total gerne, ne? Das ist so dieser allgemeine Konsens unserer Gesellschaft. Und es sind auch diese Rollenvorstellungen, mit denen Frauen erzogen werden, mit denen wir zur Frau werden, ne? Und dann merken wir, wenn es soweit ist, ja, wir sind ja in einem emanzipierten Land. Frauen haben theoretisch die gleichen Chancen wie Männer. Und dann versuchen wir das alles zu erreichen und dann wollen wir auch noch eine Familie gründen und dann merken wir dann mit der Zeit, dass es uns selber gar nicht mehr so gut geht. Und wenn es uns selber nicht gut geht, dann geht es auch dem Partner nicht gut und dann geht es auch den Kindern nicht gut. Ne? Dann leidet ja das ganze System Familie darunter. Und das ist, ja, das macht krank. Das ist unnatürlich, absolut unnatürlich und so nicht vorgesehen. Und ich möchte nicht damit sagen, dass es unnatürlich ist, dass Frauen Karriere machen. So nicht. Ne? Das ist absolut, absolut
Klar.
gut. Sondern es ist unnatürlich,
Wie
dass
könnte man
Frauen
das
mit
denn
allem
verbessern?
alleine
Also,
gelassen werden.
ich denke, da sind uns oder vielleicht einige Frauen unserer Meinung. Aber was kann man denn jetzt aktiv tun, damit sich was ändert? Also, natürlich, man muss zusammen was machen, gemeinsam. Alleine ist es wahrscheinlich sehr schwer. Aber was kann ich jetzt tun, wenn ich da gerade zuhöre und mir denke, ja, genau so fühle ich mich. Ich kann nicht mehr. Ich mache das hier alles gerne, aber ich habe einfach das, ich kann nicht mehr. Es ist zu viel einfach. Was kann ich dann tun?
Erste ist immer, sich das alles einzugestehen, dass man nicht Superwoman ist und dass es okay ist, auch mal Schwäche zu zeigen und um Hilfe zu bitten. Ne? Damit haben auch viele, viele Frauen Probleme und viele Mütter vor allen Dingen, ne? Das zuzugeben. Dann muss man sich überlegen, welche Ressourcen habe ich eigentlich? Nicht jede Frau hat Ressourcen, um diesen Weg weiterzugehen. Ne? Nicht jede Frau hat eine intakte Familie, hat viele Familienmitglieder, hat einen tollen Partner, der sie unterstützt. Das muss man auch mal ganz realistisch sehen. Ne? Das muss man eben aufgrund der eigenen Biografie, aufgrund der eigenen Ressourcen abhängig machen, welchen Weg man gehen möchte. Ne? Und also das wäre jetzt so, dass so das individuelle Hilfe suchen, sich klar machen, wo liegen jetzt meine Defizite und wo habe ich Bedarf, was brauche ich jetzt eigentlich, was braucht meine Kinder. Ne? Das ist so dieser individuelle Weg, den man dann zuerst geht und sich dann Gruppen anschließen, Gespräche und dann mal gucken, wie man ressourcenorientiert an sich arbeiten kann, mit Unterstützung von außen. Ne? Und das Zweite wäre auf jeden Fall dass die Politik hier mal aktiver wird, ne? Mal mehr in Richtung geteilter Care-Arbeit, geteilte Sorgearbeit, vielleicht auch mal mehr in Richtung entlohnen wir mal die Mütter für ihre Care-Arbeit, damit sie nicht in die Altersarmut rutschen, ne? Das ist ja auch ein riesiger Punkt. Und ja, oder einfach mal dafür zu sorgen, dass es normaler wird, dass Papas eben nicht diese ganz typischen 2 Monate Elternzeit nehmen, die meiner Meinung nach größtenteils für den Arsch sind, weil das bringt der Mutter überhaupt nichts, wenn sie danach wieder allein gelassen wird. Und Väter können so auch nicht unbedingt mehr Teilhabe genießen, ja, wenn sie eher aktivere Väter, aktivere moderne Väter sein wollen, ne? Ja, dass dieses Elternzeitmodell mal geändert wird, ne? Das Elterngeld sollte geändert werden. Es sollte eine ganz klare Umstrukturierung in diesem Bereich stattfinden, hin zu mehr gleichberechtigter Care-Arbeit, hin zu mehr gleichberechtigter Aufgabenverteilung innerhalb von Familie.
Finde ich super. Da gibt es ja auch einige Bücher mittlerweile darüber, manche auch sehr leicht geschrieben über diesen Mental Load, den man dann hat als Familie, sage ich jetzt mal. Und vielleicht noch hinzugefügt, man möchte ja für Männer auch, dass sie das mitbekommen, was die Kinder so machen. Also ich glaube, es gibt auch viele Männer, die wären gerne da, haben sich aber ein Jobfeld ausgesucht, wo das einfach nicht umsetzbar ist, wo die irgendwie jeden Tag bis 21 Uhr arbeiten. Da ist natürlich dann der Tag vorbei, sage ich mal. Und ich glaube, weil das oft so angesehen wird, oder ich fühle das zumindest so, nehme das selber persönlich so wahr, wenn zwei Frauen wie wir jetzt darüber sprechen, dann heißt es, ja gut, halt, die wollen jetzt halt, ne, ein bisschen entlohnt werden und da ein bisschen gesehen werden. Aber nee, also wir hätten auch gerne für die Männer, dass sie teilhaben. Ist ja auch schön. Also deshalb hat man ja Kinder, damit man sieht, wie sie groß werden. Sonst kann man sich die ganze Thematik ja irgendwie sparen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also diese Diskussion, die wir ja auch jetzt führen, das ist absolut nicht gegen Männer gerichtet, ne? Sondern es ist gegen unsere Politik gerichtet, ne? Die eben jahrelang schon sehr patriarchalisch unterwegs ist und irgendwie keine Anstalten macht, sich großartig mal weiterzuentwickeln, ne?
Ich würde sagen, wir nehmen das als Einladung für die Politik, falls einer davon den Podcast hört, sich bei uns zu melden und sich das vielleicht einfach mal anzuhören im ersten Schritt. Weil ich glaube, vielleicht ist es manchen auch gar nicht so richtig klar. Vielleicht gerade Leuten, die gar keine Kinder haben, vielleicht ist die Thematik gar nicht so bekannt. Also man kann es zwar kaum glauben, aber ich würde es als Einladung formulieren.
Finde ich gut.
Was ist denn vielleicht so die letzten jetzt so 10 Minuten? Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt mein erstes Kind bekommen habe und ich bin eigentlich mega traumatisiert und ich fühle auch diese Überforderung danach und spüre, dass irgendwas mit mir nicht stimmt? Und jetzt melde ich mich sozusagen bei dir. Wie kannst du mir dann helfen?
Also als allererstes folgt immer so eine Telefonberatung, ne? So eine kostenlose Telefonberatung. Es ist ja übrigens alles ehrenamtlich, also alles gratis, ne? Es kostet bei uns gar nichts, uns anzurufen. In der ich dann erstmal auch viel psychoedukativ arbeite, also aufkläre, wie entsteht sowas, auch über Bütterbilder und Rollenvorstellungen aufkläre. Und danach geht es dann. Ist dann meine Aufgabe, zusammen mit der Frau herauszufinden, was braucht sie gerade, welche Ressourcen können wir aktivieren in ihrem Umfeld. Und dann im letzten Schritt geht es dann daran, zu vermitteln. Ne? Also wir haben ja hier auch im Mainzer Raum Kliniken und Angebote, selbst, also auch weitere Selbsthilfegruppen, Gesprächskreise, Gruppentherapien. Also wir haben schon einige Angebote in dem Bereich, leider noch nicht genug, aber wenigstens einige. Und dann vermitteln wir natürlich weiter. Ne, weil das Angebot der Selbsthilfegruppe ist ja kein professionelles Angebot, ne, sondern ein Angebot von ehemals betroffenen Frauen, so wie mir. Ich war auch davon betroffen. Und die jetzt aber gesund sind und die ihr Wissen und ihre Ratschläge gerne an andere weitergeben. Ne, das ist ja Selbsthilfe. Und die Frauen kommen dann. Rufen dann auch nicht mehr bei mir an, sondern die schleusen wir dann in unsere Selbsthilfegruppen hinein, sodass die dann wirklich alle 2 Wochen, also wir haben das so ausgearbeitet, wir sind zu dritt inzwischen, 3 Moderatoren, dass die Frauen auch wirklich alle 2 Wochen ein unterstützendes Angebot von uns haben, entweder online oder in Präsenz.
Ich finde das so toll, was du machst, wirklich. Und so wichtig.
Ja, absolut. Der Bedarf ist auch so riesig.
Magst du kurz vielleicht von deiner eigenen Geschichte erzählen?
Ja, gerne. Also ich bin mit 26 Mutter geworden in meiner ersten Ausbildung und ja, habe schon während der Geburt Todesängst gehabt und einen Wunsch danach zu sterben. Ich war einfach nicht auf Geburt vorbereitet. Ich hatte dafür einfach keine Zeit. Das waren einfach ganz schlechte Umstände. Und bin dann so sehr naiv und unvorbereitet da rein und hatte auch eine sehr kühle, unterkühlte Hebamme, die überhaupt nicht feinfühlig war. Und ja, und auch dann im Wochenbett leider so gut wie keine Unterstützung. Also
Gott.
ja, also ich war da ziemlich alleine und habe auch alleine gewohnt mit meinem Kind und musste dann nach 5 Wochen auch noch wieder in die Fachschule, um dann nach 5 Monaten mein Examen zu schreiben. Und das habe ich alles gemacht. Ich habe funktioniert wie so ein
Wow.
Roboter. Und das hinterlässt halt Spuren. Und ich wusste, ich habe das schon gespürt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Das habe ich ja schon nach der Geburt gespürt, konnte es aber nicht artikulieren, weil ich hatte vorher keinerlei Bezug zu psychischen Erkrankungen. Ich wusste nicht, wie sich das anfühlt. Ich hatte sowas nie. Und seitdem, ja, jetzt weiß ich, wie es ist. Und es war ein langer Prozess, langer Leidensweg, der insgesamt 2 Jahre bei mir gedauert hat. Bis dann endlich mal jemand fragte, sind Sie gestresst? Wie sieht denn Ihr Leben aus? Ne? Und bis dann endlich mal das Thema postpartale Depression auf den Tisch kam. Das hat ewig lang gedauert. Also weder
2 Jahre, mein Gott.
Hebamme, weder Familienmitglieder, weder Freunde, weder andere Ärzte haben das bei mir erkannt. Und das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich, weil das Problem ist, wenn man das nicht behandelt, kann sich das chronifizieren. Ne? Und ich habe bis heute muss ich auch mich achten. Ne? Bis heute muss ich halt darauf achten, dass halt, dass ich keine Panikattacken kriege, dass ich nicht so viel Stress habe, dass ich mich nicht überlaste. Und ja, also muss bis heute noch mit diesen letzten Spuren zurechtkommen. Ne?
Und aktiv daran arbeiten auch, ne? Man sollte das schon mal so auch nennen, aktiv an dir arbeiten, damit du quasi die Spur hältst, weil du dir einfach 2 Jahre lang die Hilfe also du hast sie einfach nicht bekommen.
Genau. Und das ist halt so ärgerlich. Und das hätte alles vermieden werden können, wenn einfach die richtigen Fragen gestellt worden wären. Wenn es eben so ein Screening gegeben hätte, wie auch schon seit Jahren empfohlen wird im Wochenbett, ja, um zu gucken, ist die Frau besonders belastet. Das wäre bei mir auf jeden Fall durch die Decke geschossen. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, als ich das hinter mir gelassen habe, als ich im Studium mich auch damit beschäftigt habe und auch mein Praktikum in so einer Mutter-Baby-Ambulanz gemacht habe, ich muss jetzt mal aktiv werden. Es gibt einfach viel zu wenig Angebote, es gibt viel zu wenig Raum für dieses Thema und es gibt viel zu wenig Personal, was sich wirklich damit auskennt. Und ja, deswegen bin ich seitdem für Schatten und Licht aktiv und mache das.
So toll, auch der Name ist genial. Ist wirklich einfach genial. Mit allem, was ich von dir höre, habe ich mehr Respekt vor dir. Und ich glaube, so wird es ganz vielen Zuhörern gehen, weil du hast wirklich die größte, ich sag's dann so, Scheiße durchgemacht, hast es geschafft und hilfst jetzt noch Leuten, damit sie nicht den gleichen Schmerz fühlen müssen wie du. Das finde ich wirklich ganz toll.
Dankeschön.
Danke, dass du das machst für uns alle.
Ja. Ja, danke für die Worte. Es ist auch für mich immer noch eine Bereicherung, weil es tut mir selber ja auch gut, ne? Wenn ich merke, dass da kommt viel Dankbarkeit und wenn ich merke, die Wege gehen in eine ganz andere Richtung, die gehen in eine positive Richtung, in Richtung Heilung. Ja, anders als es bei mir damals war. Das ist.
Hättest du damals eine Doula vielleicht sogar gebraucht?
Ich hätte damals alles gebraucht. Also ich hätte am besten in der Vorsorge schon eine empathische Hebamme gebraucht. Ja, ich war ja so ganz standardmäßig beim Gyn und es war ja überhaupt nicht toll. Also es war ja eine Abfertigung und da wird ja überhaupt nicht geguckt, wie geht's dir jetzt eigentlich? Wie integrierst du das in der Zukunft, Mutter sein und Ausbildung und was weiß ich noch alles? Also das hätte ich mir gewünscht. Ne? Ich hätte mir auch einfach Freundinnen gewünscht, das hatte ich auch nicht, die schon Mutter sind und die mir so ein bisschen diese rosarote Brille von der Nase nehmen. Ne? Und dann hätte ich gerne eine Hebamme in der Klinik gehabt, die auch schon sieht, wie belastet ich bin, die sich meine Biografie anguckt, denn die wussten ja alles, was ich mache, und die dann mal fragte, wie machst denn du das jetzt eigentlich? Ne? wer hilft dir denn jetzt? Ne? Und alles kommt zusammen. Und eine Doula, natürlich, damals wusste ich noch nichts von der Doula.
Ja, vielleicht erklären wir das mal kurz. Kannst du kurz erklären, was eine Doula eigentlich macht?
Ah, eine Doula ist eine Begleitung, eine emotionale Begleitung in Schwangerschaft, während der Geburt und auch während des Wochenbettes. Ne? Das ist nicht mit der Arbeit einer Hebamme zu vergleichen. Das ist eher so eine ergänzende emotionale Unterstützung für die Frau, ganzheitlich, frauenzentriert. Und ja, eine Doula macht ganz viel. Eine Doula bietet ganz viele Gespräche an. Ja, einfach um den Übergang zur Mutterschaft zu erleichtern. Eine Doula kann auch ganz gesunde Nahrung kochen für die Mutter, ne? Wenn sie es nicht selber schafft, sich so für sich selbst zu sorgen. Eine Doula kann auch massieren. Eine Doula begleitet auch die Geburt und guckt, dass es der Frau gut geht und dass ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse anerkannt und befolgt und auch respektiert werden.
Ich finde es auch so witzig, dass niemand weiß, was eine Doula ist, ne? Also mit niemand meine ich Leute, die sich noch nicht mit dem Thema Schwangerschaft auseinandergesetzt haben, weil einem das weder in irgendwie 12 Jahren Schule noch irgendwo anders begegnet, wenn man nicht aktiv danach sucht.
Richtig, genau. 12 Jahre Schule, richtig. Das ist genau
Ja.
das Thema, wofür ich halt auch so plädiere, dass diese ganze Thematik von Elternwerden, von Schwangerschaft, von Geburt, dass das mit in unser Bildungssystem mal aufgenommen wird.
Ja, weil es uns alle betrifft.
Eben, weil es uns früher oder später ja alle betrifft und wir wurden ja auch alle geboren, ne? Also das ist kein Randthema, das ist ganz etwas ganz Elementares. Was immer wieder unter den Teppich gekehrt wird, was immer wieder verschwiegen wird und was immer wieder mit irgendwelchen unrealistischen Brillen besetzt wird. Und das ist falsch und das führt dann eben auch zu diesen Problematiken, ne, die wir halt haben in diesem Bereich.
Ja. Vielleicht als allerletzte Frage. Ich habe gehört, dass es Kliniken gibt, wo sehr viele Kaiserschnitte gemacht werden, die nicht notwendig sind, was ja ein sehr krasser, einschneidender operativer Eingriff ist, weil eine Geburt dann eben nun mal schneller geht, als wenn man sozusagen abwartet, bis die Natur selber ja, es in dem Rahmen macht, wie es halt die Frau jetzt bräuchte. Was kannst du dazu sagen?
Ja, das gibt es. Diese Kliniken gibt es ja auch vereinzelt in Deutschland, wo die Rate eben über 30% liegt. Und das ist natürlich keine gute Geburtshilfe, ne? Das ist weit ab von einer guten Geburtshilfe. Das Gründe sind zum Beispiel eben diese Wirtschaftlichkeit und diese Berechenbarkeit, ne? Dass man eine Geburt plant, dass die schnell vorbei ist und dass man sich dann anderen Dingen zuwenden kann als Medizinpersonal. Und es ist eben sehr, sehr schade. Aber es wird leider so gemacht. Es ist auch oft so, dass im Geburtsprozess selber, wenn die Geburt spontan beginnt und Frau sich im Kreißsaal befindet, dass dann auch sehr schnell eben zu einem Kaiserschnitt geraten wird, wenn es nicht schnell genug vorangeht oder wenn das CTG mal auffällig wird, ne? Also das ist auch von Klinik zu Klinik unterschiedlich, je nachdem, wie das Personal eingestellt ist und wie das Personal geschult ist und vor allen Dingen, wie die Hierarchie dort ist, ne? Ob Hebammen wirklich gut zusammenarbeiten auf Augenhöhe mit den Ärzten oder ob es wirklich rein arztgeleitet ist und vor allen Dingen, was für eine Einstellung Chef und Oberärzte haben, ne? Das sieht man dann auch immer, dass wenn Chefärzte wechseln, auf einmal die Kaiserschnittraten hoch oder runter gehen, ne? Danach. Und das ist ein Thema, was bekannt ist und was aber auch nicht anständig thematisiert wird in meinen Augen.
Habe ich dann als Frau ein Recht, bei der Geburt zu sagen, nein, ich möchte das nicht, ich möchte das in meinem Tempo machen?
Selbstverständlich. Also das kann man nicht oft genug sagen. Man hat als Frau alle Rechte, wenn man in den Kreißsaal geht. Man gibt seine Rechte und seine Mündigkeit nicht an der Tür ab.
Ja, so kommt's aber manchmal rüber.
Ja, so kommt es manchmal rüber. Das ist auch ein Problem mangelnder Aufklärung der Frauen, ne? Mangelnder Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema. Viele Frauen gehen halt da rein und geben die Verantwortung ab, ne? Und das ist eine der vielen Probleme. Und dann gibt es das Personal, was das auch gerne ausnutzt, ne? Oder was eben so hoch erzogen wurde oder so ausgebildet wurde, das eben so zu machen, ne? Und eben nicht mehr die Frau zu fragen, was sie jetzt eigentlich will. Also das ist das Problem, kann von vielen Seiten beleuchtet werden. Es gibt nicht nur eine Ursache. Es ist so ein Zusammenspiel.
Aber ich kann auf jeden Fall für die, die jetzt zuhören, die vielleicht gerade schwanger sind und vielleicht auch Angst haben vor der Geburt, ich kann auf jeden Fall dann sagen, hey, ich möchte das so und nicht so, wenn ich noch die Energie natürlich habe vorausgesetzt oder jemanden dabei habe, der vielleicht in dem Moment in meinem Interesse sowas auch dann durchdiskutieren kann. Und die dürfen dann nicht einfach sagen, ja, ist uns egal, wir machen das jetzt, sondern ich habe da ein Recht darauf, richtig?
Auf jeden Fall, du hast ein Recht. Und da empfehle ich auch immer von dem Verein Traumageburt e.V. diese Karten, das nennt sich Franny mit V. Das ist so ein kleiner Fragenkatalog, den man sich gerne aneignen kann, schon in der Schwangerschaft, den man auch mitnehmen kann. Und da sind eben Fragen aufgelistet, die ich, wenn mir als Gebärende Intervention vorgeschlagen werden. Dann kann ich diese Fragen stellen, wie zum Beispiel, was wäre denn jetzt die Alternative? Allein schon das wird ja oft nicht die Frage, diese Frage wird oft nicht gestellt während Geburt, ne? Oder was hat das für Vor- und Nachteile? Was sind die Risiken? Was passiert denn, wenn wir jetzt gar nichts machen, ne? Ist das jetzt wirklich ein Notfall? Ne? Und das ist es ja oftmals eben nicht, ne?
Ja, klar.
Ja, und ach, da muss man noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, Gott sei Dank haben wir damit jetzt angefangen, zumindest mal für die Audienz von meinem Podcast. Ich würde am liebsten noch einen Teil 2 mit dir machen. Wärst du da dabei?
Ja, natürlich.
Okay, wisst ihr was, liebe Zuhörer, es gibt hiervon noch einen Teil 2, weil ich glaube, das Thema ist so groß, dass wir das jetzt in diesen knapp 35 Minuten gar nicht abgedeckt bekommen.
Richtig, ja.
Ja, dann sage ich auf jeden Fall erstmal danke für Teil 1. Danke, dass du bei Teil 2 dabei bist. Und danke, dass du dich dafür so einsetzt, dass du versuchst, die Welt zum besseren Platz zu machen und dass du für so viele Frauen wirklich die Revolution sozusagen anleitest. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Möglichkeit, so zu sprechen.